Ja, so ist das doch. So bereitet sich die Schweiz vor auf die Sommertouristen. Und wenn wir Schweizer etwas an die Hand nehmen, dann ist das akribisch genau geplant, bis ins letzte Detail. Da wird nichts ausgelassen, damit es am Schluss so herausgeputzt daherkommt wie in diesem Film. Nichts wird dem Zufall überlassen. Perfektion heißt das Mantra. So ist es doch, nicht? So stellen Sie sich doch das vor bei uns Schweizern.
Ja, Claudia, euer Anspruch ist schon ganz schön hoch und ich musste mich wirklich erst mal gewöhnen an die Schweizer Konditionen. Zuerst habe ich gedacht, wow, ein Job an der Fachhochschule in Winterthur. Hab meinen Arbeitsvertrag eingepackt, bin in meinen kleinen blauen Twingo gestiegen und los ging's. War ja nicht so eine große Sache, dachte ich. Heute muss ich staunen über meine damalige Naivität. Es war mir klar, dass ich eine Führungsverantwortung an einer Schweizer Hochschule übernehmen würde, aber den Job, den ich heute ausfülle, hätte ich mir damals nicht zugetraut. Ich war nicht vorbereitet auf die eben doch nicht so unerheblichen Unterschiede in den Kulturen zwischen Deutschland und der Schweiz, auf diesen umfangreichen Aufbauprozess, der uns da bevorstand, und dann die Tücken einer Führungsaufgabe mit mittlerweile 60 Mitarbeitenden. Hätte ich das gewusst, ich wäre brav in Osnabrück geblieben.
Ja, und ich kann Ihnen sagen, dass da ausgerechnet eine Deutsche kam, um das neue Institut für Ergotherapie zu übernehmen oder dort die Leitung zu übernehmen. Das war nicht so leicht zu verdauen für uns Schweizer Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten. Das hat schon ein bisschen an unserem Selbstbewusstsein gekratzt. Ich selber hatte die Chance, den Prozess der Akademisierung in der Schweiz als Präsidentin des Berufsverbandes während 12 Jahren mit all seinen Höhen und Tiefen mitzugestalten und mitzuerleben. Das ist ein spannender, aber auch nicht selten spannungsvoller Prozess.
Seitdem Claudia Galli die Leitung des Masterstudiengangs bei uns im Institut übernommen hat, arbeiten wir jetzt noch enger zusammen. Wir möchten Sie heute nicht übermäßig mit akademischem Fachjargon strapazieren, versuchen uns auf die wichtigsten Dinge zu konzentrieren. Der Preis ist die Unvollständigkeit, aber wir stehen nach der Präsentation gern noch für Gespräche zur Verfügung.
Wir werden Ihnen also einen kleinen Einblick geben in die Situation in der Schweiz und in die Herausforderungen und Hürden auf dem Weg dahin. Wir werden ein paar Prognosen wagen und zum Schluss ein paar vorsichtige Empfehlungen abgeben, so als gute Tipps unter Nachbarn sozusagen, ganz im Schweizer Stil, nicht zu aufdringlich. Und weil das Thema auch ein klein wenig beunruhigend sein kann, machen wir es wieder Zahnarzt und zeigen dazu ein paar schöne Bilder aus meiner Heimat, hoffentlich mit Entspannungswirkung. Und dann noch etwas in eigener Sache. Falls Sie jetzt denken sollten, die da vorne spricht Schweizerdeutsch, muss ich Sie enttäuschen. Das ist Hochdeutsch mit Schweizer Akzent. Und besser wird es nicht werden. Was war das für ein Fest? Als die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren 2004 beschloss, Pflege, Ergotherapie, Hebammen, Physiotherapie und Ernährungsberatung auf Fachhochschulniveau anzuheben. Wohlgemerkt an die Fachhochschule, nicht an die Uni. Endlich waren wir nach jahrelangen politischen Auseinandersetzungen angekommen. Diesem Entscheid ging eine ziemlich lange Geschichte voraus. Wie Sie hier sehen, hatten die kantonalen Gesundheitsdirektoren schon 1996 erkannt, dass für die Gesundheitsberufe grundlegende Veränderungen anstanden. Doch bis zum Fachhochschulentscheid vergingen 8 Jahre und bis zur Umsetzung an der Fachhochschule 10 Jahre. Doch was war damals der Anstoß überhaupt für diese Entwicklung? Was lag diesem zugrunde? Die Ausbildung der nicht-universitären oder der nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe, was wir ja so schön sind, lag traditionellerweise in den Händen der Kantone in der Schweiz. war also nicht national geregelt. Die Ergotherapieausbildung an einer Berufsfachschule führte zu einem Diplomabschluss. Es gab gar noch keine Fachhochschulen in der Schweiz. Erst 1996 wurden 7 Fachhochschulstandorte definiert. Die Ausbildung an diesen Schulen wurde in einem nationalen Fachhochschulgesetz geregelt. Aber das war damals den technischen Berufen vorbehalten. Die Gesundheitsberufe hatten da nichts zu suchen. Die müssen ja praktisch mit Menschen arbeiten. Die gehören nicht an eine Hochschule. Für die Ergotherapie änderte sich also noch nichts. Die Erklärung von Bologna brachte 1999 eine fundamentale Veränderung in die Bildung. Ausbildungen an Hochschulen sollten neu kompetenzorientiert aufgebaut werden. Sie sollten gegliedert sein in einen Bachelor- und einen Masterstufe, ausgestattet mit einem Kreditpunktesystem. Dies sollte damals in der Schweiz sowohl für die Fachhochschulen als auch für die Universitäten gleichermaßen umgesetzt werden. Es blieb aber immer noch offen, ob Ergotherapie ein Diplomberuf bleiben solle oder ein Fachhochschulberuf werden würde. Aber die Gesundheitsdirektoren, die sammelten doch schon fleißig Argumente für den Fachhochschulberuf. Erst 2004 wurden dann die Gesundheitsberufe national in einem neuen Bildungsgesetz geregelt. Und kurz darauf fiel der Entscheid: Ergotherapie kommt an die Fachhochschule. Der Berufsverband hatte während all dieser Jahre zusammen mit anderen betroffenen Berufsverbänden stetig und intensiv und bei jeder Gelegenheit genau das immer gefordert: den Bachelorabschluss als Einstieg ins Berufsleben. Doch warum eigentlich fanden wir, dass die Ausbildung an die Fachhochschule gehört? Also ein bisschen Status natürlich und ein bisschen vielleicht höheres Ansehen. Aber was war denn inhaltlich der Grund oder die Gründe dafür? Die wichtigsten Argumente, die am Schluss dazu geführt haben, waren die folgenden. Es ging um Komplexität. Die Fachhochschulausbildung soll von der Definition einer Fachhochschule her auf Tätigkeiten in komplexen, wenig strukturierten Problemsituationen vorbereiten. Es ging aber auch um Verantwortung. Wir können als Ergotherapeutinnen und Therapeuten unseren Beruf selbstständig als niedergelassene Therapeuten ausüben. Das ermöglicht eine weitgehend autonome Tätigkeit, aber wir müssen dann auch die Verantwortung übernehmen können für uns, für die Wirksamkeit dessen, was wir tun und für die Sicherheit der Klienten, mit denen wir arbeiten. Wenn wir versagen, dann leiden die Menschen, die uns anvertraut sind. Und es ging um Transferfähigkeit. Was an den Fachhochschulen gelernt wird an Kompetenzen, muss in einem vielfältigen Settings und Handlungsfeldern angewendet werden können. Die Gesundheitsdirektoren waren 2004 der Meinung, dass die Fachhochschule genau der richtige Ort sei, um auf diese hohen Anforderungen vorzubereiten. Hinzu kam, und das hat sich seither nicht so verändert, dass sich bereits damals abzeichnete, dass große Veränderungen auf die Gesundheitsversorgung zukommen. Es war klar, dass wir in Zukunft in Mitteleuropa mit einer großen Zahl von älteren, zum Teil chronisch kranken Menschen zu tun haben werden. Und wir werden ja da vielleicht dann auch dazugehören. Dazu verändert sich auch die Versorgungslandschaft. Die Medizin wird technischer und gleichzeitig individualisierter. Es gibt bessere Möglichkeiten zur Prävention und zur Früherkennung. Und parallel dazu steigen die Erwartungen der Betroffenen. Sie wollen gemäß dem aktuellsten Wissensstand behandelt werden, mit möglichst hohen Erfolgsquoten natürlich und mit viel Selbstbestimmung. Schon heute werden rund 80% der gesamten direkten Gesundheitskosten in der Schweiz in die Behandlung chronischer Krankheiten investiert und dieser Betrag wird noch steigen. So rechnen wir für das Jahr 2015 etwa mit einer Verdoppelung der Demenzerkrankten. Gleichzeitig leiden auch wir unter Fachkräftemangel. Und ebenfalls gleichzeitig steigt der Druck stetig, dass wir nachweisen sollen, dass unsere Leistungen nicht nur wirksam sind, sondern auch zweckmäßig und wirtschaftlich. In der Konsequenz werden wir also in Zukunft zusammen mit den anderen Gesundheitsberufen neue Behandlungsformen und Konzepte der Zusammenarbeit finden müssen, um die Menschen optimal zu versorgen. Die Ergotherapie wird ihren Platz darin, mit wissenschaftlich fundierten Ideen, mit Patienten und alltagsnahen Konzepten erarbeiten müssen. Wir brauchen also in Zukunft mehr Ergotherapeutinnen. Und wir brauchen Berufsleute, die ihre eigene Rolle reflektieren und weiterentwickeln können, die selbstbewusst in interprofessionellen Teams arbeiten können und die routiniert wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis umsetzen. All diese Anforderungen soll unsere Ausbildung erfüllen. Können wir das denn?
Ja, das war der Hintergrund für den Wechsel Anfang 2006 von den beiden Berufsfachschulen in Biel und Zürich zur Fachhochschule in Winterthur. Dort bilden wir zusammen mit den Instituten für Physiotherapie, Pflege und Hebammen und neuerdings auch für Gesundheitswissenschaften das Departement Gesundheit. Damals haben wir ganz klein auf einer Büroetage angefangen, während gleichzeitig unser jetziges Schulgebäude geplant und gebaut wurde. Zunächst ging es um den Aufbau des Bachelorprogramms, dann kam die Forschung, die Weiterbildung und jetzt seit 2010 bieten wir gemeinsam mit 4 anderen Hochschulen aus den Niederlanden, Großbritannien, Dänemark und Schweden den europäischen Master in Ergotherapie an. Unser Bachelorstudiengang umfasst ungefähr 40 Mitarbeitende und finanziert dank Bundesmitteln fast das gesamte Institut. Wir nehmen jährlich 72 Studierende auf und die weisen alle ein Fachhochschul- oder ein Vollabitur nach. Also ein Fachabitur oder ein Vollabitur. Unser Weiterbildungsprogramm offeriert sowohl professionelle wie auch interprofessionelle Produkte und auch dort erwerben die Teilnehmenden die Kreditpunkte, von denen schon die Rede war. Unser Forschungsprogramm Ergotherapie ist mit 8 Mitarbeitenden ausgestattet und wächst ständig. Wir führen momentan 12 Forschungsprojekte durch, zum Teil mit nationalen, zum Teil mit internationalen Partnern und das Volumen an Drittmitteln beträgt ungefähr 400.000 Franken, was wir da jährlich einnehmen. Das sind Gelder aus Stiftungen und aus nationalen Forschungsfonds. Aktuell haben 3 unserer Mitarbeitenden ihren Doktortitel in Kooperation mit Hochschulen in Deutschland und in Schweden absolviert. Unser Institut ist der einzige Standort für ergotherapeutische Aus-, Weiterbildung und Forschung in der deutschsprachigen Schweiz. Ähnliche Institute gibt es auch noch in der französisch- und in der italienischsprachigen Schweiz.
Das tönt ja, als wären wir ganz leicht in diesem gelobten Land Academia angekommen. Aber das Ganze ging natürlich nicht ganz so reibungslos über die Bühne, wie das jetzt vielleicht scheinen mag. Da kam bei uns selber und auch bei Berufskolleginnen schon die eine oder andere Befürchtung oder das eine oder andere Vorurteil hoch. Entsteht jetzt da eine Zweiklassengesellschaft mit höherem Gehalt für die neuen Bachelor-Ergos? Was habe ich dann da mit meinem alten Diplom noch für Aufstiegschancen? Oder da werden sicher arrogante junge Berufskolleginnen ohne praktisches Wissen in unsere Teams kommen. Was sollen wir denn mit denen anfangen? Die werden doch den Anforderungen des Berufslebens nicht gewachsen sein. Und dann kam noch was dazu. Gleichzeitig mit dem Aufbau der Fachhochschule veränderte sich das Paradigma der Ergotherapie, wie es auch schon Arndt erwähnt hat vorher. Das neue Curriculum war betätigungsorientiert und Sie können sich vorstellen, das Wort Betätigung in einem Schweizer Mund, das geht irgendwie gar nicht. Das ist wie ein Klotz. Inzwischen haben wir uns ein bisschen daran gewöhnt. Aber viele Kolleginnen in der Praxis arbeiten noch funktionsorientiert und die gesamten gesetzlichen Grundlagen unseres Berufes fokussieren genau darauf hin, auf die Verbesserung der Funktion. Da haben wir ein Spannungsfeld. Also unser gemeinsamer Anspruch, sozusagen das gesamte Berufsfeld Ergotherapie auf diesem Akademisierungsprozess mitzunehmen, stellte uns doch vor einige Herausforderungen.
Ja, die Angst vor Akademisierung hat auch in Deutschland Geschichte. Vor 40 Jahren verfügten nur Lehrer, Mediziner und Juristen über einen Uni-Abschluss. Stellen Sie sich mal vor, das wäre heute noch so. Es war ein Schritt, in den 50er Jahren in Deutschland die Ausbildung der Volksschullehrer und Zahnärzte auf die Hochschulen zu verlegen. Wofür brauchen wir hochschulgebildete Zahnärzte und Ingenieure, hieß es damals. Als die Kaufleute das erste Mal an die Hochschule gingen, lautete die Prognose, dass sie alle später mal arbeitslos würden. Oder Taxifahrer. Heute scheinen uns diese Erwägungen absurd zu sein. Wir haben in der Schweiz die Akademisierung vollzogen, indem unsere berufsqualifizierende Ausbildung an einer Fachhochschule stattfindet. Es gibt Anschlussmöglichkeiten zum Master, Doktoratsprogramme finden im Moment noch in Kooperation mit unseren Partnerhochschulen statt. Wir verstehen uns als Research University. Das bedeutet, Forschung ist fester Bestandteil unserer Arbeit am Departement Gesundheit. Das Lehrpersonal ist hochschuldidaktisch qualifiziert. Im Idealfall engagieren die Mitarbeitenden sich gleichermaßen in Forschung und Lehre. Und wenn es richtig gut ist, sind die nebenbei auch noch in der Praxis tätig. Vielleicht können Sie sich vorstellen, dass das zum Teil dann einfach nicht mehr umsetzbar ist. Das Studium unterscheidet sich von der Ausbildung an der Berufsfachschule durch die stärker forschungsbasierten Inhalte, durch andere Methoden und eben den höheren Anteil an selbstbestimmtem Lernen. Wir haben doppelt so viele Bewerber wie Studienplätze. Mit Aufnahmetests prüfen wir deren Studierfähigkeit. Die ersten 3 Jahre waren wirklich anspruchsvoll. Mangel an akademisch qualifizierten Berufskolleginnen. Aufbau Bachelorstudiengang. Dozierende, die parallel an beiden Berufsfachschulen arbeiteten und zeitgleich noch akademische Grade erwarben. Alles sollte schweizerisch perfekt sein. Stoffinhaltsplan, picke, packe, voll. Dozierende, wenig bis gar keine Erfahrung mit Lehre an Hochschulen. Kampf um ausreichende Stunden für den eigenen Lehrstoff, denn der eigene Lehrstoff ist immer der wichtigste. Sehr fähige Schweizer Frauen trauten sich Führungsaufgaben oft nicht zu. Einige Kolleginnen brachen zusammen. Depressionen, Burnout. Andere kümmerten sich um Familienplanung. Kurz nach Beginn, innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren, 25 Babys am Institut Ergotherapie. Stellen Sie sich mal die Probleme bei der Stundenplanung vor. Es geht nicht mehr nur um die individuelle Verfügbarkeit der Mütter oder gegebenenfalls Väter. Nein, es geht auch um die Partner, um die Mütter, die Schwiegermütter, um die Babysitter und die Krippenplätze bei der Stundenplanung. Dann die neue Kultur. Weg von der familiären Atmosphäre der kleinen Berufsfachschulen, stattdessen ein Institut mit 60 Mitarbeitenden. Als Teil eines Departements mit knapp 300 Mitarbeitenden. All das wiederum Teil einer großen Fachhochschule. Die Kolleginnen und Kollegen bedauern heute noch die Anonymität, den hohen Abstimmungsbedarf, den bürokratischen Aufwand, die fehlende persönliche Betreuung der Studierenden. Die deutschsprachigen Lehrenden und forschenden Ergotherapeuten in der Schweiz sind jetzt alle an einem Ort, in Winterthur. Ein Monopol, keine Wettbewerbssituation. Die Infrastruktur inklusive Räume, technische, mediale Ausstattung, Bibliothek und Datenbanken ist gut. Auch unsere Praktiker profitieren davon. Nach außen sind wir komplexer, weniger durchschaubar geworden als die alten Schulen, sowohl in Struktur als auch in unserem Tun. Der Bachelorstudiengang wurde bereits revidiert. Wir haben diese Revision gerade abgeschlossen. Grund war eine Akkreditierung vor 5 Jahren. Uns wurde auferlegt, kleine strukturelle Veränderungen zu machen. Wir haben gedacht, wenn, dann machen wir gleich den großen Wurf. Das war wiederum sehr anspruchsvoll. Wir haben eine Reihe von Anpassungen vorgenommen. Wir haben unser Curriculum modernisiert und sind mittlerweile sehr zufrieden mit dem Curriculum. Aber wir haben jetzt einen hochpersonalaufwendigen Bachelorstudiengang. Und die aktuellen Sparmaßnahmen werden dafür sorgen, dass sich das bald verändern wird. Unter anderem werden wir uns schon bald die Frage stellen müssen nach der Notwendigkeit von Besuchen im Praktikum. Die Auftrittskompetenzen und das Selbstvertrauen unserer Studierenden sind eher höher als früher. Aber wir wissen, dies ist ein Phänomen junger Menschen in der heutigen Zeit. Und in anderen Professionen wird das ähnlich erlebt. Die Sozialkompetenz scheint uns im Vergleich zur alten Ausbildungsform unverändert gut zu sein. Kürzlich berichtete eine Dozentin Folgendes. Zu Beginn des ersten Semesters habe ein Student sie etwas genervt darauf hingewiesen, dass man über Betätigung bereits in der Woche davor gesprochen habe. Bald hat er gelernt, dass dieses Thema berufsbegleitend sein würde. Der Fokus auf Betätigung ist natürlich deutlich höher gewichtet als an den alten Berufsfachschulen. Das Bewusstsein um diesen Gegenstandsbereich ist bei den Studierenden präsent und kollidiert manchmal mit dem Paradigma im Praktikum. Wir hören von unseren Praxispartnern, dass unsere Absolventinnen neues Wissen suchen, finden und in die Praxis einbringen. Sie haben gelernt, unterschiedliche Praxis- und Prozessmodelle gezielt, begründet und differenziert einzusetzen. Und sie verstehen es, ihre theoretische Vorgehensweise mit Evidenz abzustützen. Aus der Sicht vieler Berufskolleginnen ist dies eine Stärke. Der andersartige Arbeitsstil kann aber auch zur Herausforderung werden und zu Spannungen in den Teams führen. Die Berufskolleginnen in der Praxis beklagen einen Mangel an spezifischem Wissen bezogen auf einzelne Arbeitsfelder und fehlende Kenntnisse im Bereich Behandlungsverfahren. Außerdem beschreiben sie Berührungsängste. Die Studierenden scheinen zögerlicher zu sein im praktischen Umgang mit Klienten, brauchen länger Zeit, um in Kontakt zu kommen. Zu Beginn meiner Zeit als Institutsleiterin habe ich den Anteil an Handwerksstunden drastisch reduziert und mich damit nicht nur beliebt gemacht. Mittlerweile fallen mir immer mal wieder meine nordeuropäischen Kolleginnen in den Rücken. Beim Anblick unserer hochwertig ausgestatteten Handwerksräume geraten prominente Pionierinnen und Pioniere wie Astrid Kinnebarnian oder Gaynor Sudlow oder Hans Jonsson in Schwärmen. Oh, it's so lovely. I wish you would do all this artwork in my university. Well. Also das Thema des Umfangs des handwerklichen Unterrichts ist nach wie vor in der Diskussion. Sie sehen, es besteht ein ständiger Wechsel und auch die akademisierte Ergotherapie ist nie angekommen und zum Teil auch akademischen Modeerscheinungen unterworfen. Wir wissen nicht, ob eine gute Berufsfachschule heute nicht Ähnliches leisten kann. Aber eines ist klar, wir vermitteln gelebte Interprofessionalität. Begründet liegt dies nicht zuletzt auch in der räumlichen Nähe zu den Physio-, Pflege- und Hebammenstudierenden und Dozierenden, den gemeinsamen Studienangeboten und den Forschungsprojekten. Wir Mitarbeitenden sind gezwungen, interprofessionell zu denken, profitieren sehr voneinander, die Studierenden ebenfalls. Aber ich will es nicht verschweigen. Interprofessionalität ist oft anstrengend, bedeutet immer wieder ein Ringen um Konsens. Ein britischer Dozent hat mir mal erzählt, sein Physiokollege käme jeden Morgen mit dem gleichen Spruch an seinem Schreibtisch vorbei. Any baskets today? Also, um sich auf diese Weise nach dem aktuellen Pettichrohr-Produktionsstand zu erkundigen. Ganz so klischeehaft läuft es bei uns in der Schweiz nicht mehr. Aber auch wir Ergotherapeuten müssen uns hin und wieder noch erklären. Witzeleien tolerieren, allerdings immer seltener.
Nicht nur die inhaltliche Ausrichtung der Ausbildung hat sich verändert hin zu Betätigungsorientierung. Auch die Formen der Wissensvermittlung sind anders geworden. Die Studierenden sollen ja Kompetenzen erwerben und nicht nur Wissen anhäufen. Sie sollen Kompetenzen in unterschiedlichen Handlungsfeldern auch anwenden können. Das bereitet unseren Berufskolleginnen manchmal auch heute noch Sorgen. Sie befürchten dann, dass das medizinische oder anatomische Grundwissen zum Beispiel zu kurz komme in der Ausbildung und dass sie es dann im Praktikum auffangen und den Studierenden auch noch beibringen müssen, wie dieses Zitat so schön zeigt. An der Hochschule wird im Vergleich zur Berufsfachschule viel mehr selbstgesteuertes Lernen verlangt, zum Teil gestützt auf neue Medien. Vorbei sind also die Zeiten, wo man als Schüler so ein bisschen in den Stuhl hängen kann und da vorne berieselt der Dozent einen mit neuem Wissen. Die Bemühungen, traditionelle Präsenzveranstaltungen didaktisch sinnvoll mit neuen Lernformen wie Problem-Based Learning, Skills-Labor oder E-Learning zu kombinieren, sind seit Beginn ein Dauerthema in der Ausbildung. So kann es vorkommen, dass die reine Vermittlung von vorhandenem Wissen über eine digitale Plattform stattfindet und dass die Studierenden, bevor sie überhaupt in den Unterricht kommen, sich individuell theoretische Grundlagen aneignen. Im Unterricht wird dann mit konkreten Problemsituationen gearbeitet, wo dieses Wissen eingebracht werden muss. Gerade Fächer wie Anatomie und Physiologie eignen sich eigentlich sehr gut für solche E-Learning-Szenarios. Aber wie Sie an dem Zitat erkennen, muss auch dies gegenüber den Praxiskolleginnen immer wieder gut begründet und erklärt werden. Und dann kam noch dies. Der nachträgliche Titelerwerb. Die Praktikerinnen mit altem Diplom, wie ich zum Beispiel, die sollten ja wegen der Akademisierung keine Nachteile in Kauf nehmen müssen. Sie sollen Anschlussmöglichkeiten haben, ist doch klar. Es ging also darum, festzulegen, was die für Kriterien erfüllen müssen, damit sie nachträglich einen Fachhochschultitel erwerben können, ohne die ganze Ausbildung nochmals zu machen. Der Berufsverband setzte alles daran, um hier ein sinnvolles Konstrukt auszuhandeln. Und die Lösung lag in einem gut schweizerischen Kompromiss. Für den nachträglichen Titelerwerb muss man heute 2 Jahre Berufserfahrung und 200 Stunden Weiterbildung oder 10 Kreditpunkte nachweisen. Die Fachhochschulen kreierten dafür eigens ein Weiterbildungsmodul mit dem Titel Reflektierte Praxis – Wissenschaft verstehen. Außerdem ist es uns gelungen, eine ganze Vielfalt und Bandbreite von verschiedenen Weiterbildungen für diesen Titelerwerb anzuerkennen, sodass eigentlich für jede Ergotherapeutin und jeden Ergotherapeuten die Tür zu diesem Titel offen steht. Aber trotzdem, die Reaktionen der Verbandsmitglieder, die waren heftig. Dieser nachträgliche Titelerwerb traf viele Berufskolleginnen, vor allem die erfahrenen Berufskolleginnen, direkt in ihrem Berufsstolz. Entsetzt waren sie, dass sie die nächste Folie brauchen wir.
Sorry.
Genau. Die waren nämlich entsetzt, dass sie nach 30 Jahren Berufserfahrung jetzt noch irgendwas nachweisen müssen, um diesen Titel zu bekommen. Dieser nachträgliche Titelerwerb ist nicht verpflichtend. Man muss keine Nachteile in Kauf nehmen im aktuellen Job, wenn man ihn nicht macht. Aber es ist eine wichtige Möglichkeit, diesen Titel im Nachhinein zu erwerben. Für den Status, für das Ansehen, für die eigene berufliche Identität. Und nicht wenige haben diese Möglichkeit in Anspruch genommen. Wir zwei haben mal ein bisschen zurückgeschaut und uns überlegt, dieser Prozess von dem Entscheid, die Ergotherapie auf Fachhochschulebene zu bringen, bis zu einer breiten Akzeptanz im Beruf, würden wir sagen, das dauert so 12 bis 15 Jahre. Das ist fast eine Generation von Berufsangehörigen. Und davon haben wir jetzt vielleicht knapp 2/3 geschafft. Es ist inzwischen deutlich ruhiger geworden in unserem Umfeld, auch zu diesem Thema. Die Rückmeldungen sind mittlerweile mehrheitlich positiv. Aber wir sind noch nicht ganz da.
Als Hochschulpartner sind sehr viele Interessensgruppen involviert. Partnerschaften mit Praktikern sind von höchster Wichtigkeit für uns. Schließlich kooperieren wir mit ihnen in ganz unterschiedlichen Funktionen. Wir könnten es uns überhaupt nicht erlauben, die Beziehung zu den Praktikern zu gefährden. Ohne unsere Praxispartner können wir nicht ausbilden, wir können nicht forschen. Wir finden unsere Absolventinnen keine Anstellungen und unsere Weiterbildungsprodukte keine Abnehmerinnen. Viele Institutionen nutzen jetzt die Möglichkeit, Vorschläge für Bachelorarbeiten zu machen, um von den Ergebnissen direkt zu profitieren. Wir beobachten in den Kliniken das Interesse an neuen Themen wie Evidenz, Praxis oder Prozessmodelle, Assessments. Forschungsresultate für die klinische Arbeit werden gelegentlich genutzt und Leitlinien entwickelt. Größere Kliniken stellen Masterabsolventinnen für konzeptionelle Arbeiten ein und insgesamt betrachtet meinen wir, Therapiequalität hat sich verbessert.
Ja, das habe ich also damals gesagt als Präsidentin des Berufsverbandes zum Thema Partnerschaft. Beziehungsweise ich habe es geschrieben anlässlich des 5-jährigen Jubiläums der Ergotherapie an der Fachhochschule. Und ich stehe noch heute dazu, obwohl ich jetzt nicht mehr Präsidentin bin. Wir waren und sind echt stolz auf eine außergewöhnlich gute Zusammenarbeit zwischen Schulen und Berufsverband. Wir ziehen berufs- und bildungspolitisch gemeinsam an einem Strang. Und diese enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit unterscheidet uns auch nicht selten von den anderen Gesundheitsberufen. Und das macht uns stark. Aber wir dürfen nicht verschweigen, die geringe Größe unseres Landes und die kleine Anzahl von nur 3 Studiengängen hilft da natürlich auch ein bisschen.
Die Akademisierung sichert die internationale Anerkennung des Berufsabschlusses. Internationale Partnerschaften sind für uns ein wichtiges Element dieser Akademisierung. Durch Kooperationen beziehen wir sehr viel Know-how aus Ländern, die in ihrer ergotherapeutischen Entwicklung schon weiter fortgeschritten sind als wir. Ein Beispiel dafür ist unsere Kooperation innerhalb des europäischen Masterprogrammes mit besagten Partnern aus den Niederlanden, Großbritannien, Dänemark und Schweden. Im Bachelorprogramm bieten wir eine sogenannte Mobilitätswoche an, wo sich während 5 Tagen eine große Gruppe internationaler Studierender und Dozierender aus 7 Ländern in Winterthur trifft. Mit einer Universität im Großraum Tokio verbindet uns eine Partnerschaft, wo unsere Studierenden kostenfrei an deren Summer School teilnehmen können und in Gastfamilien leben. 8 Jahre lang haben wir zusammen mit dem Weltverband eine medizinische Hochschule in der Mongolei in Ulaanbaatar bei der Planung eines ersten Bachelorstudiengangs unterstützt und sind ganz stolz darauf, dass die diesen Bachelorstudiengang im letzten Herbst anfangen konnten. Eine von deren Dozierenden absolviert jetzt gerade bei uns den Euro-Master-Studiengang. Wichtig bei internationalen Beziehungen ist es, dass es sich um gelebte Partnerschaften handelt. Und für uns ein positives Beispiel ist eine Kooperation mit einer schwedischen Hochschule, mit dem Karolinska-Institut in Stockholm. Das Karolinska ist eben zum einen unser Partner im Masterprogramm, gleichzeitig ist ein Dozent von dort zu 10% bei uns angestellt. Eine unserer wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen promoviert gerade am Karolinska und auch in der Mobilitätswoche sind die Studierenden und die Dozierenden vom Karolinska bei uns dabei.
Aktuell haben in der gesamten Schweiz etwa 1200 Kolleginnen und Kollegen entweder einen Bachelorabschluss oder einen nachträglichen Titelerwerb gemacht. Damit sind rund die Hälfte der in der Schweiz tätigen rund 2500 Ergotherapeutinnen akademisiert. Das ist doch schon mal eine recht gute Bilanz nach 8 Jahren. Der Beruf Ergotherapie wird in der Öffentlichkeit verstärkt wahrgenommen. Es gibt mehr Artikel in der Tagespresse dazu. Der Berufsverband wird von den Behörden systematischer in die Entwicklung neuer gesetzlicher Grundlagen einbezogen. Und wir haben mehr wissenschaftlich fundierte Argumente in der Hand, wenn es um Tarifverhandlungen geht. Doch lassen Sie uns auch ein bisschen selbstkritisch auf dieses Land, gelobte Land Akademia schauen und prüfen, welche Baustellen wir denn da noch offen haben. Zum Beispiel in der Bachelor-Ausbildung. Wie gesagt, da bleibt das Thema des Praxisbezuges ein Dauerthema. Wir holen regelmäßig Rückmeldungen ein von den Praxiskolleginnen, um hier die Lernformen immer wieder neu anzupassen, dass wir da das Optimum rausholen können. Auch haben wir bis heute keinen Teilzeitstudiengang in Ergotherapie aufgebaut, was doch in einem Frauenberuf für Quereinsteigerinnen eine wichtige Möglichkeit wäre. Und auch die interprofessionelle Ausbildung ist noch auf einem recht beschränkten Niveau und vor allem würden wir die gerne auf die Mediziner ausbauen, was recht schwierig ist, weil die an der Uni sind und wir an der Fachhochschule. Innerhalb der Forschung diktiert das Geld die Entscheidungen. Der hohe Anteil an Geldern, die die Forschungsabteilung selber reinholen muss, um Projekte durchzuführen, hilft zu entscheiden, welche Projekte dann tatsächlich gemacht werden können. Und die Weiterbildung ist auch in einem ungelösten Dilemma. Sie haben es gehört, 2500 Ergotherapeutinnen, das ist kein großer Markt. Und dann noch die einen arbeiten in Pädiatrie, die anderen in Neurologie und wollen sich da spezialisieren. Hier ein ausdifferenziertes Angebot aufzubauen für unterschiedliche Spezialitäten ist sehr anspruchsvoll. Und die Weiterbildung muss kostendeckend arbeiten, das führt zu relativ teuren Angeboten. Und du hast es schon angedeutet, insgesamt haben wir in diesen ersten 7 fetten Jahren ein ziemlich personalintensives Curriculum aufgebaut. Das werden wir zurückbauen müssen in den nächsten Jahren. Und das ist vielleicht ein Fehler, den wir nicht mehr machen würden, wenn wir die Erfahrungen schon gehabt hätten. Unsere akademischen Qualifikationen reichen auch noch nicht so immer für Akademia. Wir zwei zum Beispiel als Institutsleiterin und Studiengangleiterin, wir müssten doch mindestens über einen Doktortitel verfügen. Tun wir aber nicht. Und das gilt auch für viele andere Kolleginnen. Außerdem werden wir heute gemessen an der Anzahl Publikationen und Auftritten an Kongressen, so wie heute. Und das ist neben der alltäglichen Arbeit in Management oder Lehre oder Forschung gar nicht so leicht unterzukriegen. Manchmal fühlen wir uns also noch nicht so ganz zugehörig zu Akademia. Trotzdem sind wir der Meinung, dass wir an der Fachhochschule am richtigen Ort sind. Im Vergleich zur Universität schätzen wir die angewandte Ausrichtung und die Praxisnähe. Die Abgänger von Fachhochschulen sind im Arbeitsmarkt gefragter als die Abgänger von den Universitäten. Fachhochschulabsolventen können genau wie Uni-Abgänger wissenschaftliche Erkenntnisse lesen und kritisch verstehen. Aber sie können sie auch noch mit der Praxis in Verbindung setzen. Und das wird im Berufsfeld geschätzt und das ist natürlich für unseren Beruf von größter Bedeutung.
Wir stehen vor markanten Entwicklungen sowohl im Gesundheits- wie auch im Bildungswesen und möchten deswegen nochmal eine Prognose für unsere eigene weitere Entwicklung wagen. Zum einen geht es um Personalentwicklung. Wir brauchen mehr Berufskollegen, in unserem Fall akademisierte Berufskollegen, möglichst schnell. Dann geht es um das Promotionsrecht an Fachhochschulen. Wir möchten das Promotionsrecht an die Fachhochschulen holen, um als voll akademisierte Community gesellschaftlich mehr Einfluss zu haben und nachzuweisen, dass wir von Relevanz sind. Dann geht es um etwas, was wir als Advanced Practitioner benennen. Ich weiß nicht, inwieweit das hier bekannt ist. Das sind sozusagen die fortgeschrittenen Praktiker. Der Ärztemangel wird sich so sehr zuspitzen, dass wir in der Schweiz damit rechnen, dass Gesundheitsberufler gewisse Aufgaben der Ärzte, gerade auch der Hausärzte, in Zukunft übernehmen müssen. Darauf wollen wir uns vorbereiten und wir möchten gerne ergotherapeutisches Personal mit besonderen Qualifikationen ausstatten, möchten Kompetenzen in dem Zusammenhang nochmal neu überdenken. Diese Advanced Practitioner sind befähigt, komplexe und spezialisierte Leistungen in der Diagnostik, Therapie oder auch der Beratung zu erbringen. Beispiele dafür gibt es bereits in Nordamerika, in Großbritannien oder auch in Schweden, und auch wir peilen das an. Was uns ebenfalls beschäftigt, und das hat Arndt Longré ja vorhin schon benannt, ist der Direktzugang. Solche Advanced Practitioner können möglicherweise in Zukunft Klienten ohne ärztliche Überweisung direkt übernehmen. Das bedeutet, dass wir vielleicht etwas Ähnliches realisieren werden, was auch die CDU/CSU hier seit Neuestem propagiert. Vor 2 Wochen gab es einen für uns ganz interessanten Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung. Dort wurde vom Campus Gesundheit der Zukunft gesprochen. Und die Vision, die dort für die nächsten 30 Jahre entwickelt wurde, war einer Jahrhundertchance, wie es hieß, dass man mit themenorientierten Clustern alle Gesundheitsberufe und die Ärzte gemeinsam aus-, fort- und weiterbilden würde und gleichzeitig auch Forschung zusammen betreiben würde, um auf die Weise eine vernetzte, hochspezialisierte, lebensnahe und klientenzentrierte Gesundheitsversorgung zu sichern. Eins ist klar, bei solchen Entwicklungen möchten wir gerne dabei sein. All das plus die Anforderungen im Gesundheitswesen nach Wirksamkeitsnachweis und Ökonomisierung. Aber wem erzählen wir das? Sie leben ja in einem Land, das mittendrin ist im Wechsel. Hier hat es nicht den radikalen Akademisierungsschritt gegeben wie bei uns, aber nach 20 Jahren Teilakademisierung verfügen sie immerhin über 10% akademisierte Berufskollegen. Das finde ich schon sehr beachtlich. Wir wissen drüben in Winterthur, dass hier an den Hochschulen trotz zum Teil knapper Mittel ausgezeichnet gearbeitet wird. Und wir lernen sehr viel von unseren deutschen Partnern an den Hochschulen, aber auch von unserem Verbandspartner hier. Wir erwarten, so wie wir das so raushören aus der deutschen Politik, dass es noch einige Jahre der Koexistenz von nicht-akademischen und akademischen Ausbildungsmöglichkeiten geben wird. Deshalb sind auch die Berufsfachschulen gefordert, sich weiterzuentwickeln, Kooperationen mit Hochschulen einzugehen. Langfristig wünschen wir ihnen allerdings die Vollakademisierung. Eine Entwicklung von der Schulenvielfalt hin zur Hochschulenkonzentration. Mit weniger Standorten ermöglicht bessere Nutzung von knappen Ressourcen im Berufsfeld. Es wird um Nachwuchsförderung gehen. Ich habe Ihnen ja vorhin erzählt, wir waren schlecht vorbereitet, als wir anfingen. Aus eigener Erfahrung weiß ich somit, zunächst wird Ihre Konzentration wahrscheinlich darin liegen, möglichst viele Ergo-Akademiker zu fördern, denn die werden Sie dringend brauchen in Folge. Es geht um die Bündelung von Kräften. Die Akademisierung ist ein anspruchsvoller Prozess, den Sie nur erfolgreich gemeinsam gestalten können. Schließen Sie sich untereinander zusammen zwischen Berufsfachschulen und Hochschulen, unter den Hochschulen zu Interessensverbänden wie zum Beispiel HVG oder HOG, und ziehen Sie zusammen mit dem Berufsverband an einem Strick. Das hat sich jedenfalls für uns sehr gut bewährt. Und dann natürlich auch die interprofessionellen berufspolitischen Aktivitäten, die sich für uns ausgezahlt haben. Wir glauben, es geht in Zukunft um forschende interprofessionelle Hochschulen mit Praxisanbindung. An den Hochschulen soll nicht nur gelehrt werden, sondern wir benötigen auch umfangreiche Forschungsaktivitäten, um unseren Beruf weiterentwickeln zu können und um den Diskurs zwischen Lehre und Forschung zu sichern. Wir brauchen Erkenntnisse über unsere Wirksamkeit, und dafür braucht es anwendungsbezogene Forschung und deren Publikationen national und international. Gleichzeitig, wie Claudia Galli schon betont hat, wir sind sehr angewiesen auf die Nähe zu anderen Ausbildungsgängen, denn nur gemeinsam sind wir stark. Wir plädieren dafür, dass Sie Betroffene zu Beteiligten machen, und ich war sehr erstaunt zu hören, dass in Deutschland trotz der 180 Berufsfachschulen es im Moment personelle Engpässe gibt. Das heißt, jeder einzelne von Ihnen hier im Raum wird auch in Zukunft gebraucht. Und wir hoffen, dass der DVE Möglichkeiten schafft, dass auch erfahrene Berufsangehörige den Zugang zu entsprechenden akademischen Abschlüssen bekommen in übersichtlichen Zeiträumen. Gelebte Internationalität ist uns wichtig, wie Sie schon gehört haben. Und letztlich geht es natürlich um das Ziel der verbesserten Versorgungsqualität. Denn all unser Bemühen kann ja nicht dem berufspolitischen Selbstzweck dienen, sondern letztlich geht es um die optimierte Klientenversorgung.
Tja, was hat jetzt das alles mit Ihnen zu tun? Oder mit Ihnen? Oder mit Ihnen? Jede und jeder einzelne von Ihnen kann am Prozess der Akademisierung teilhaben. Jetzt, hier und heute zum Beispiel. Seien Sie stolz auf die Vielfalt von Themen, Projekten und Ideen, die an diesem Kongress präsentiert werden. Sie sind ein Spiegel der aktuellen Entwicklung. Nutzen Sie die Angebote Ihres Berufsverbandes, der zum Beispiel auf seiner Webseite kurz zusammengefasste, verständlich formulierte Resultate aus wissenschaftlicher Forschung zur Verfügung stellt. Lesen Sie die Fachzeitschriften. Nutzen Sie die evidenz- und wissenschaftsfundierten Weiterbildungsangebote und setzen Sie sich auseinander mit Ihren ganz persönlichen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten, die Sie heute haben. Der DVE ist aus unserer Sicht, wenn ich das so sagen darf, auf dem richtigen Weg. Ziehen Sie alle mit ihm an einem Strang. Vertrauen Sie Ihrem Berufsverband, dass er schon die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt ergreifen wird. Unterstützen Sie ihn in seinen bildungspolitischen Forderungen und gestalten auch Sie den Prozess der Akademisierung mit. Es wird auch ab und zu eine Portion Glück brauchen. Ohne das geht's nicht. Das hatten wir auch nicht wenig in all diesen Jahren. Und genau das wünschen wir Ihnen allen in diesem Prozess von Herzen. Also steigen Sie ein in diesen Zug der Akademisierung und seien Sie dabei. Vielen Dank.